Buddhistische Gesellschaft München, das Fenster öffnen, Kapitel 5. Virya Paramita. Die Vollkommenheit der Einsatzfreudigkeit, Virya, kommt bei allen Parami zum Tragen, da die Parami vervollkommnet werden, indem freudig Energie eingesetzt wird. Das gilt nicht nur für die Parami, sondern für alle spirituellen Qualitäten, die zu entwickeln sind. Aus diesem Grund wird Virya zumeist einfach mit Energie übersetzt. Das ist auch korrekt, solange der Begriff in allgemeinem Sinn benutzt wird. Jedoch offenbaren sich die vielen verschiedenen Facetten dieses Wortes erst, wenn man seine Synonyme und deren unterschiedliche Zusammenhänge und Ausprägungsformen berücksichtigt. Vayama, Anstrengung, Standhaftigkeit. Und was ist rechte Anstrengung? Da erweckt ein Bhikkhu den Wunsch, strengt sich an, bleibt standhaft und hält den Vorsatz aufrecht, nicht aufgestiegene, üble, unheilsame Qualitäten am Aufsteigen zu hindern, aufgestiegene zum Schwinden zu bringen, nicht aufgestiegene, heilsame Qualitäten aufsteigen zu lassen, aufgestiegene zu erhalten. Das nennt man rechte Anstrengung. Samyutta Nikaya 49, 8, Majjhima Nikaya 141. Padana, bemühen, Kampf, streben. Was aber ist die Bemühung um Zügelung? Samvara Padanam. Hat da der Bhikkhu mit dem Auge ein Sehobjekt gesehen, so greift er nicht nach dem Ganzen, noch nach Einzelheiten, sondern strengt sich an, das zurückzuhalten, was es üblen, unheilsamen Zuständen wie Begierde und Missmut ermöglichen würde, auf ihn Einfluss zu nehmen. So hütet er den Gesichtssinn und bewacht ihn. Ebenso für Gehör, Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn und Geist. Was aber ist die Bemühung um Zurückweisung? Pahana Padanam. Da gönnt der Bhikkhu einem Gedanken der Lust, des Hasses, der Grausamkeit keinen Raum, sondern weist ihn zurück, zerstreut ihn, vernichtet ihn, bringt ihn zum Schwinden. Was aber ist die Bemühung der Kultivierung, Bhavana Padanam? Hier entwickelt der Bhikkhu den Erwachungsfaktor der Geistesgegenwart, Klammer auf, der Wahrheitserforschung, der Tatkraft, der Freude, der Entspannung, der Sammlung, des Gleichmuts, Klammer zu, gegründet auf Abgeschiedenheit, nicht anhaften und erlöschen, die zur Reifung der Hingabe, wo Saga Parinamim führt. Was aber ist die Bemühung des Bewahrens? Anurakana Padanam. Hier hält ein Bhikkhu ein der Sammlung förderliches Objekt, das in ihm aufgestiegen ist, im Geist stabil, wie ein Gerippe oder einen blauschwarz aufgeblähten, löchrigen und von Würmern zerfressenen Leichnam. Digha Nikaya 33. Überwindung und Vermeidung, die Entfaltung und Erhaltung. Diese vier gewaltigen Kämpfe wies des Lichtes hehrer Spross. Und wer darin voll Eifer, mag des Leids Versiegung finden. Anguttara Nikaya 6, 14. Virya Idipada, machtfährte Energie, Willenskraft. Auf den Willen gestützt, ihr Bhikkhus, erlangt der Bhikkhu Einigung. Erlangt er Einheit des Herzens. Das nennt man Einigung des Willens. Alternativ Sammlung gestützt auf Wollen. Erweckt den Willen, dass nicht aufgestiegene böse, unheilsame Dinge nicht aufsteigen. Er bemüht sich darum, bringt Energie auf, richtet seinen Geist darauf aus und strebt es an. Erweckt den Willen, aufgestiegene, böse, unheilsame Dinge zu überwinden. Er bemüht sich darum, bringt Energie auf, richtet seinen Geist darauf aus und strebt es an. Erweckt den Willen, nicht aufgestiegene, heilsame Dinge aufsteigen zu lassen. Er bemüht sich darum, bringt Energie auf, richtet seinen Geist darauf aus und strebt es an. Erweckt den Willen, aufgestiegene, heilsame Dinge zu festigen, nicht zu verfälschen, sich weiterentwickeln, erfüllen, entfalten, reifen zu lassen. Er bemüht sich darum, bringt Energie auf, richtet seinen Geist darauf aus und strebt es an. Das nennt man Willensregungen des Strebens, Padana Sankara. Dieser Willen, diese Sammlung gestützt auf Wollen und diese Willensregungen des Strebens sind die Grundlage für die mit Sammlung gestützte, auf Wollen und Willensregungen des Strebens einhergehende Machtwerte. Auf die Tatkraft Virya, das Geistherz Chitta, das Prüfen wie Mamsa gestützt ihr Bhikkhus, erlangt der Bhikkhu Einigung, erlangt er Einheit des Herzens. Dieses Prüfen, diese Sammlung gestützt auf Prüfen und diese Willensregungen des Strebens sind die Grundlage für die mit Sammlung gestützt auf Prüfen und Willensregungen des Strebens einhergehende Machtwerte. Samyutta Nikaya 51, 13. Virya Indriya, Heilsfähigkeit, Energie, aufraffen. Und was ist ihr Bhikkhus die Fähigkeit der Energie? Da rafft sich der edle Schüler auf, alternativ setzt seine Tatkraft ein, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame Dinge zu erringen. Er ist stark und ausdauernd in der Anstrengung, scheut die Verantwortung für die Kultivierung heilsamer Zustände nicht. Er erzeugt den Wunsch, nicht aufgestiegene, üble, unheilsame Zustände nicht aufsteigen zu lassen. Er bemüht sich, erzeugt Energie, richtet seinen Geist darauf und strebt es an. Er erzeugt den Wunsch, aufgestiegene, üble, unheilsame Zustände zu überwinden. Er erzeugt den Wunsch, nicht aufgestiegene, heilsame Zustände aufsteigen zu lassen. Er erzeugt den Wunsch, aufgestiegene, heilsame Zustände zu erhalten, dass sie sich festigen, weiterentwickeln, erschließen, entfalten und sich durch Entwicklung erfüllen mögen. Er bemüht sich, erzeugt Energie, richtet seinen Geist darauf und strebt es an. Das, ihr Bhikkhus, nennt man die Fähigkeit der Energie. Samyutta Nikaya 48, 10. Virya Bala, Heilskraft, Energie, Tatkraft. Was aber ist die Heilskraft, Energie? Da setzt der edle Schüler seinen Willen daran, die unheilsamen Dinge zu überwinden, die heilsamen Dinge aber zu gewinnen. Er ist standhaft, von gestellter Kraft, nicht pflichtvergessen bei den heilsamen Dingen. Das, ihr Bhikkhus, nennt man die Heilskraft, Energie. Anguttara Nikaya 5, 14. Virya Sambhujanga, Erwachensfaktor Energie, Einsatzfreude. Auf Tugend gestützt, mit der Tugend als Grundlage, entfaltet der Bhikkhu die 7 Erwachungsglieder, bildet sie aus und gelangt so zu Wachstum, Gedeihen und Reife in den Eigenschaften. Und wie? Da er Bhikkhus entfaltet der Bhikkhu das Erwachungsglied der Achtsamkeit, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Er entfaltet das Erwachungsglied der Lehrergründung, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Er entfaltet das Erwachungsglied der Tatkraft, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Er entfaltet das Erwachungsglied der Zufriedenheit, Freude, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Er entfaltet das Erwachungsglied der Gestilltheit, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Er entfaltet das Erwachungsglied der Einigung, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Er entfaltet das Erwachungsglied des Gleichmuts, gestützt auf Einsamkeit, gestützt auf Entreizung, gestützt auf Auflösung, die in Loslassen übergeht. Samyutta Nikaya 46, 1. Will man die Komplexität des Fachbegriffs Virya richtig verstehen und anwenden, sollte man sich, egal auf welche Übersetzung man stößt oder welche man selbst verwendet, diese vielfältigen Aspekte merken. Und man sollte auch nicht vergessen, dass Buddha Gautama der Kriegerkaste angehörte und ein dementsprechendes Vokabular besaß und verwendete. Wörter wie Kampf und Vernichtung, die in den Sutten häufig vorkommen, die man heutzutage nicht gerne hört und entsprechend abmildert, sind trotzdem für den unverkrampften spirituellen Kampf immer noch gültig, genauso wie die bekannten Verse aus dem Dhammapada. Nicht wer in Kampf und Schlacht besiegt, tausendmal tausend Krieger, nur wer sein Selbst besiegt, der ist der höchste Sieger. Besser ist sich selbst besiegen als alle anderen. Dem Mann, der wandelt, selbst beherrscht, dem kann kein Gott der Welt, kein Himmelsgeist und auch kein Mara, selbst Brahma nicht, zunichte machen seinen Sieg. Dhammapada 103 bis 105. Fünf Krieger, ihr Mönche, sind in der Welt anzutreffen. Welche fünf? Da ihr Mönche nimmt ein Krieg Schwert und Schild, gürtet sich Köcher und Bogen um und zieht kampfgerüstet ins Treffen hinaus, und in jenem Treffen bekundet ihr Mut und Tapferkeit. Während er aber mutig und tapfer kämpft, schlagen ihn die Feinde nieder, überwältigen ihn. So, ihr Mönche, steht es mit manchem Krieger. Dies aber, ihr Mönche, ist der erste Krieger, der in der Welt anzutreffen ist. Oder, wenn der Krieger mutig und tapfer kämpft, bringen ihm die Feinde eine Verletzung bei, und man trägt ihn fort und geleitet ihn zu seinen Angehörigen. Während er aber zu seinen Angehörigen geleitet wird, und noch bevor er sie erreicht, ereilt ihn unterwegs der Tod. So, ihr Mönche, steht es mit manchem Krieger. Dies aber, ihr Mönche, ist der zweite Krieger, der in der Welt anzutreffen ist. Oder zu den Angehörigen geleitet, warten ihm diese auf und pflegen ihn. Während ihm aber die Angehörigen aufwarten und ihn pflegen, erliegt er jener Verletzung. So, ihr Mönche, steht es mit manchem Krieger. Dies aber, ihr Mönche, ist der dritte Krieger, der in der Welt anzutreffen ist. Oder, während die Angehörigen dem Krieger aufwarten und ihn pflegen, genießt er von jener Verletzung. So, ihr Mönche, steht es mit manchem Krieger. Dies aber, ihr Mönche, ist der vierte Krieger, der in der Welt anzutreffen ist. Oder der Krieger gewinnt das Gefecht und bleibt als Sieger auf dem Schlachtfelde. So, ihr Mönche, steht es mit manchem Krieger. Dies aber, ihr Mönche, ist der fünfte Krieger, der in der Welt anzutreffen ist. Diese fünf Krieger, ihr Mönche, sind in der Welt anzutreffen. Ebenso auch, ihr Mönche, trifft man unter den Mönchen solche, die den fünf Kriegern ähneln. Da, ihr Mönche, wohnt ein Mönch in der Nähe eines Dorfes oder einer Stadt. In der Frühe kleidet er sich an, nimmt Gewand und Schale und geht in jenes Dorf oder jene Stadt um Almosenspeise. Doch ohne dabei auf seinen Körper Acht zu haben, ohne auf seine Rede Acht zu haben, ohne auf seine Gedanken Acht zu haben, unachtsam, mit unbeherrschten Sinnen. Da erblickt er nun ein Weib, halb bekleidet oder spärlich verhüllt. Bei ihrem Anblick aber bemächtigt sich die Begierde seines Herzens. Und Gier überwältigten Herzens begeht er, ohne das Asketenleben aufzugeben und seine Schwäche zu bekennen, den Geschlechtsakt. Jenem Krieger aber, den die Feinde niederschlagen und überwältigen, ihm ähnlich nenne ich jenen Menschen. So, ihr Mönche, steht es mit manchen Menschen. Dies aber, ihr Mönche, ist der erste den Kriegern ähnliche Mensch, der unter den Mönchen anzutreffen ist. Oder Gier überwältigten Herzens wird der jener Mönch von körperlichen und geistigen Qualen verzehrt und er denkt bei sich, so will ich denn zum Kloster gehen und den Mönchen mitteilen, dass ich von Gier überwältigt, von Gier übermannt bin, dass ich nicht länger den keuschen Wandel aushalte, dass ich hiermit meine Unfähigkeit zur Askese bekenne und die Askese aufgeben und zum niederen Weltleben zurückkehren will. Während er sich aber auf dem Wege zum Kloster befindet, noch bevor er es erreicht hat, bekennt er schon unterwegs seine Unfähigkeit zur Askese, gibt die Askese auf und kehrt zum niederen Weltleben zurück. jenem Krieger nun, der verwundet zu seinen Angehörigen geführt. Doch noch bevor er sie erreicht, unterwegs den Tod erleidet. Ihm ähnlich nenne ich jenen Menschen. So, ihr Mönche, steht es mit manchen Menschen. Dies aber, ihr Mönche, ist der zweite, den Kriegern ähnliche Mensch, der unter den Mönchen anzutreffen ist. Oder, da erreicht jener Mönch das Kloster und spricht zu den Mönchen. Von Gier überwältigt bin ich, Brüder, von Gier übermannt. Nicht kann ich länger den keuschen Wandel aushalten. Ich bekenne auch hiermit meine Unfähigkeit zur Askese und will die Askese aufgeben und zum niederen Weltleben zurückkehren. Seine Ordensbrüder aber ermahnen und belehren ihn. Unbefriedigend, Bruder, sind die Begierden, hat der Erhabene gesagt, voller Leiden und Qualen, das Elend dabei überwiegt. Kahlen Knochen gleichen die Begierden, Fleischfetzen gleichen die Begierden. Einer Strohfackel gleichen die Begierden, einer Grube voll glühender Kohlen gleichen die Begierden. Traumbildern gleichen die Begierden, geliehenem Gut gleichen die Begierden, Baumfrüchten gleichen die Begierden, einer Schlachtbank gleichen die Begierden. Schwerterspitzen gleichen die Begierden, Schlangenköpfen gleichen die Begierden. Voller Leiden und Qualen sind sie, das Elend dabei überwiegt. Möge doch der Ehrwürdige am keuschen Wandel Gefallen finden. Möge er sich nicht als unfähig zur Askese erklären, nicht die Askese aufgeben und nicht zum niederen Weltleben zurückkehren. Von seinen Ordensbrüdern so ermahnt und belehrt, spricht aber jener: Wohl hat ihr Brüder der Erhabene erklärt, dass die Begierden unbefriedigend sind, voller Leiden und Qualen und dass das Elend dabei überwiegt. Doch ich halte das keusche Leben nicht länger aus. Ich bekenne euch somit meine Unfähigkeit zur Askese, gebe die Askese auf und kehre zum niederen Weltleben zurück. Und er bekennt seine Unfähigkeit zur Askese, gibt die Askese auf und kehrt zum niederen Weltleben zurück. Jenem Krieger nun, der trotz Aufwartung und Pflege seitens seiner Verwandten seiner Verletzung erliegt, ihm ähnlich nenne ich jenen Menschen. So, ihr Mönche, steht es mit manchen Menschen. Dies aber, ihr Mönche, ist der dritte, den Kriegern ähnliche Mensch, der unter den Mönchen anzutreffen ist. Oder, da erreicht jener Mönch das Kloster und spricht zu den Mönchen, von Gier überwältigt bin ich, Brüder, und so weiter. Ich bekenne euch hiermit meine Unfähigkeit zur Askese und will die Askese aufgeben und zum niederen Weltleben zurückkehren. Seine Ordensbrüder aber ermahnen und belehren ihn. Unbefriedigend, Bruder, sind die Begierden, hat der Erhabene gesagt, und so weiter. Von seinen Ordensbrüdern so ermahnt und belehrt, sagt er nun: Ich will mich bemühen, Brüder, ich will mich anstrengen und will wieder am keuschen Wandel Gefallen finden. Nicht mehr will ich meine Unfähigkeit zur Askese erklären, die Askese nicht aufgeben und nicht zum niederen Weltleben zurückkehren. Jenem Krieger nun, der nach Pflege von seiner Verletzung genießt, vergleiche ich jenen Menschen. Dies aber, ihr Mönche, ist der vierte den Kriegern ähnliche Mensch, der unter den Mönchen anzutreffen ist. Oder es lebt da ein Mönch in der Nähe eines Dorfes oder einer Stadt. In der Frühe kleidet er sich an, nimmt Gewand und Schale und geht um Almosenspeise in jenes Dorf oder jene Stadt, mit bewachtem Körper, bewachter Rede und bewachten Gedanken, achtsam, mit beherrschten Sinnen. Erblickt er nun mit dem Auge eine Form, so haftet er weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil bei unbewachtem Auge Begehren und Missstimmung üble, unheilsame Einflüsse in ihn einströmen möchten, daher bemüht er sich, dem zu wehren. Er bewacht das Auge und zügelt es. Vernimmt er mit dem Ohre einen Ton, riecht er mit der Nase einen Duft, schmeckt er mit der Zunge einen Saft, fühlt er mit dem Körper etwas Tastbares, ist er sich im Geiste eines Gedankens bewusst, so haftet er weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil bei unbewachten Geiste Begehren und Missstimmung üble, unheilsame Einflüsse in ihn einströmen möchten, daher bemüht er sich, dem zu wehren. Er bewacht den Geist und zügelt ihn. Am Nachmittage nun, nachdem er vom Almosengang zurückgekehrt ist, wählt er sich ein abgeschiedenes Lager im Walde, am Fuß eines Baumes, auf einem Berge, in einer Kluft, einer Felsenhöhle, auf dem Leichenfelde, im Waldesdickicht, unter freiem Himmel oder auf einem Strohhaufen. Mit gekreuzten Beinen setzt er sich nieder, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit gegenwärtig haltend. Weltliche Begierde hat er verworfen. Begierdelosen Herzens verweilt er. Von Begierde läutert er sein Herz. Ärger und Missmut hat er verworfen. Sein Herz ist frei von Groll. Auf das Wohl aller lebenden Wesen bedacht, läutert er sein Herz von Ärger und Missmut. Stahlheit und Mattigkeit hat er verworfen. Frei von Stahlheit und Mattigkeit weilt er, heilen Geistes, achtsam und wissensklar, läutert er sein Herz von Starrheit und Mattigkeit. Aufgeregtheit und Gewissensunruhe hat er verworfen. Frei von Unruhe weilt er. Von inneren Frieden erfüllt, läutert er sein Herz von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe. Zweifelsucht hat er verworfen. Zweifelsentronnen weilt er. Er zweifelt nicht am Guten, läutert sein Herz von Zweifelsucht. Hat er nun diese 5 Hemmungen beseitigt, die den Geist beflecken und die Weisheit lähmen, so gewinnt er die 1. Vertiefung, die 2. Vertiefung, die 3. Vertiefung, die 4. Vertiefung. Mit derart gesammeltem Geiste, der geläutert ist, rein, fleckenlos, ungetrübt, geschmeidig, gefügig, fest und unerschütterlich, richtet er seinen Geist auf die Erkenntnis der Triebversiegung. Dies ist das Leiden, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies ist die Entstehung des Leidens, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies ist die Erlöschung des Leidens, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies ist der zur Erlöschung des Leidens führende Pfad, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies sind die Triebe, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies ist die Entstehung der Triebe, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies ist die Erlöschung der Triebe, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Dies ist der zur Trieberlöschung führende Pfad, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Also erkennend, also schauend, wird sein Geist befreit vom Sinnlichkeitstrieb, befreit vom Daseinstrieb, befreit vom Nichtwissenstrieb. Im Befreiten aber erhebt sich die Erkenntnis des Befreitseins und er weiß, versiegt ist die Wiedergeburt, erfüllt der heilige Wandel. Getan ist, was zu tun war. Nichts weiteres gibt es mehr zu tun nach diesem hier. Jenem Krieger nun, der das Gefecht gewinnt und als Sieger auf dem Schlachtfelde bleibt, ihm ähnlich nenne ich jenen Menschen. So, ihr Mönche, steht es mit manchen Menschen. Dies aber, ihr Mönche, ist der 5. den Kriegern ähnliche Mensch, der unter den Mönchen anzutreffen ist. Dies, ihr Mönche, sind die 5 den Kriegern ähnlichen Menschen, die unter den Mönchen anzutreffen sind. Ankuttara Nikaya 5,76. Erst nachdem der Kampf gekämpft wurde, nachdem ein langes Training absolviert wurde, wird die spirituelle Entwicklung natürlich und unumkehrbar. Und wie ein Krieger muss auch der spirituell Ringende bestimmte Voraussetzungen erfüllen, will er aus der Schlacht siegreich hervorgehen. 5 Kampfesglieder, Kriegskameraden gibt es, ihr Bhikkhus. Welche 5? Da eignet dem Bhikkhu Vertrauen. Er glaubt an die Erleuchtung des Vollendeten, so nämlich. Dieser Erhabene, wahrlich, ist ein Heiliger, vollkommen Erleuchteter, der im Wissen und Wandel Bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unübertreffliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erleuchtete, der Erhabene. Gesund ist er, frei von Siechtum. Seine Körpersäfte bewirken eine gleichmäßige Verdauung, sind weder zu kalt noch zu heiß, sondern besitzen mittlere Wärme und machen ihn dem Kampfe gewachsen. Ehrlich ist er und offen. Der Wahrheit entsprechend bekennt er sich dem Meister oder verständigen Ordensbrüdern. Voller Willenskraft lebt er, um die unheilsamen Dinge zu überwinden und die heilsamen Dinge zu erwecken. Er ist standhaft, von gestellter Kraft, nicht nachlässig im Guten. Weise ist er, ausgerüstet mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift. Der edlen Weisheit, der Durchdringenden, die zur völligen Leidensvernichtung führt. Das, ihr Bhikkhus, sind die 5 Kampfeslieder. Anguttara Nikaya 5, 53. Den Kriegern unter den Bhikkhus waren weder die Formulierung noch die Entschlossenheit fremd, die im folgenden Satz zum Ausdruck gebracht werden. Es ist der Vorsatz, den der Buddha unter dem Bodhibaum fasste und insofern die höchste Ausprägung von Virya Parami. Mag auch nur Haut und Sehnen und Knochen übrig bleiben und im Körper Fleisch und Blut mir vertrocknen, bis ich das, was durch eines Mannes Mut, eines Mannes Energie, eines Mannes Entschlossenheit erreichbar ist, erreicht habe, wird meine Energie Bestand haben. Samyutta Nikaya 12, 22. Feministinnen wird dieser Satz sicher nicht erquicken, aber zum einen ist Frauen nur die Buddhaschaft, nicht die Arahatschaft verwehrt, und zum anderen findet sich auch unter den Angehörigen des männlichen Geschlechts nur ganz selten einer, auf den diese Definition von Mann zutrifft. Trotzdem, nur durch die Kultivierung und Entwicklung von Virya zur Heilsfähigkeit, Heilskraft und schließlich zum Erwachensfaktor ist es letztendlich möglich, dieselbe Errungenschaft, Nibbana, wie der Erhabene zu erlangen. Was daher mit Vertrauen einem edlen Sohne erreichbar ist durch Anstrengung, Beharrlichkeit, durch menschlichen Einsatz, menschliche Anstrengung und menschliches Ertragen, das ist vom Erhabenen erreicht worden. Digha Nikaya 28. Wenn einer, ihr Bhikkhus, Alter und Tod, Geburt, Werden und so weiter nicht der Wirklichkeit gemäß weiß und nicht schaut, muss er sich schulen, muss sich üben, muss heiß begehren, muss sich bemühen, muss sich anstrengen, muss eifrig streben, muss Energie entfalten, muss Ausdauer entwickeln, muss besonnen sein, muss bedacht sein, muss unermüdlich wirken, damit er über Alter und Tod, über Geburt, über Werden und so weiter der Wirklichkeit gemäß Wissen erlange. Samyutta Nikaya 12, 84 bis 93. Gerade für den einsam Strebenden war es unumgänglich, Entschlossenheit, Standhaftigkeit, Selbstbeherrschung und Mut zu besitzen, um die Beschwernisse und Gefahren des Lebens als Wanderasket zu ertragen. Es liest sich zwar recht idyllisch, wenn es heißt, im Walde verweilt er, das bedeutete aber vor allem in der Frühzeit des Ordens, in der Realität, er haust auf einer Dschungellichtung mit jeder Menge Insekten, Schlangen, Tigern und anderen wilden Tieren, die in einer Notunterkunft aus ein paar Blättern und Zweigen ohne Toilette, Strom und fließend Wasser höchstwahrscheinlich mit den dieses Gebiet betreffenden Geistergeschichten als Dreingabe im Hinterkopf. Da war es schon wichtig, solche Bedingungen mannhaft ertragen zu können. Da ist der Bhikkhu sittenrein. Er ist wissensreich. Willenskraft eignet ihm. Im Walde wohnt er, in abgeschiedener Behausung. Über Lust und Unlust hat er Gewalt, beherrscht die jeweils aufsteigende Unlust. Über Furcht und Angst hat er Gewalt, beherrscht die jeweils aufsteigende Furcht und Angst. Anguttara Nikaya 8, 58. Wenn Siechtum ihn befällt und Hunger, Kälte und Hitze auch, er möge es erdulden. Als Heimatloser hiervon oft betroffen, Tatkraft und Streben mache er in sich stark. Sutta Nipata 966. Die meisten von uns, doch eher verweichlichten Westler der Neuzeit, würden unter den beschriebenen Bedingungen wohl nicht länger aushalten, als ihre Malaria-Prophylaxe anhält. Sie werden sich viel eher mit Suvira, dem Göttersohn, als mit den oben beschriebenen spirituellen Kriegern identifizieren können und immer noch auf die anstrengungslose Instant-Erleuchtung hoffen. Der Erhabene sprach also: In früherer Zeit einmal, ihr Bhikkhus, griffen die Dämonen die Götter an. Da nun, ihr Bhikkhus, redete Sakka, der Fürst der Götter, den Devaputta Suvira an. Da greifen, mein lieber Suvira, die Dämonen die Götter an. Mach dich auf, mein lieber Suvira, und tritt ihnen entgegen. Ja, Herr, erwiderte der Devaputta Suvira. Ihr Bhikkhus aber, er war säumig, nachlässig. Zum zweiten Mal und zum dritten Mal, ihr Bhikkhus, redete Sakka, der Fürst der Götter, den Devaputta Suvira an. Da greifen, mein lieber Suvira, die Dämonen die Götter an. Mach dich auf, mein lieber Suvira, und tritt ihnen entgegen. Ja, Herr, erwiderte der Devaputta Suvira. Ihr Bhikkhus aufhörend Sakka, den Fürsten der Götter, aber er war säumig. Da nun, ihr Bhikkhus, redete Sakka, der Fürst der Götter, den Devaputta Suvira mit der Strophe an. Wo man, ohne tätig zu sein, ohne sich zu bemühen, zum Glück gelangt, dorthin gehe, Suvira, und nimm mich dorthin mit. Suvira antwortet, dass ein fauler Mann, untätig, der seine Pflichten nicht erfüllt, doch alle sinnlichen Genüsse auskosten kann, erfüll mir diesen Wunsch, Osaka. Sakka, wo ein untätiger fauler Mann doch zu unendlichem Glück gelangt, dorthin gehe, Suvira, und nimm mich mit dorthin. Suvira, das Glück, das wir, Osaka, du Bester der Götter, ohne Arbeit erlangen können, den sorgenlosen Zustand, frei von Verzweiflung, erfüll mir diesen Wunsch, Osaka. Sakka, wenn es irgendwo einen Ort gibt, wo es ohne Handeln keinen Rückschritt gibt, dann ist das der Weg zum Nibbana. Dorthin gehe, Suvira, und nimm mich mit dorthin. Wenn schon Sakka, der Fürst der Götter, der den Lohn seines eigenen Verdienstes unter den Tavatinsa-Göttern auslebt und dort die Macht, die Herrschaft, die Königswürde hat, einer ist, der Tätigkeit und Energie preist, wie viel mehr wäre das für euch angemessen, die ihr in der so wohl verkündeten Lehre und Disziplin hinausgezogen seid, tätig seid, euch anstrengt, euch bemüht, um zu erlangen, was noch nicht erlangt ist, um zu gewinnen, was noch nicht gewonnen ist, um zu verwirklichen, was noch nicht verwirklicht ist. Samyutta Nikaya 11, 1. Ja, auch zu Buddhas Zeiten war offenbar der gelegentliche Pep-Talk, den wir alle aus Meditationsretreats kennen, nötig. Sei es durch Ordensbrüder und Schwestern, durch Geistwesen oder wie eben durch den Erhabenen selbst. Einstmals weilte ein Bhikkhu im Lande der Kosala, in einem Haine. Zu jener Zeit aber schlief der Bhikkhu an seinem Tagesaufenthaltsplatze ein. Dann nun begab sich die in jenem Haine wohnende Devata, die mit dem Bhikkhu Erbarmen hatte und sein Heil wünschte, in dem Wunsche, den Bhikkhu anzuregen, dorthin, wo sich jener Bhikkhu befand. Nachdem sie sich dorthin begeben hatte, redete sie den Bhikkhu mit den Strophen an. »Steh auf, Bhikkhu, warum liegst du da? Was nützt dir der Schlaf? Wie kann ein Verwundeter schlafen? Einer, der vom Pfeil durchbohrt, Schmerzen leidet. Das Vertrauen, aus dem du das häusliche Leben zurückgelassen hast, dieses Vertrauen hege, nicht begib dich in die Gewalt der Trägheit. Unbeständig und unsicher sind die sinnlichen Genüsse, welche die Dumpfen umsponnen halten. Den Freien unter den Gebundenen in die Hauslosigkeit gezogen, wie könnten sie ihn belästigen? Doch Beseitigung von Wunsch und Begierde, doch Überwindung des Nichtwissens, ist seine Erkenntnis geläutert. Wie könnten sie ihn belästigen? Ihn, der doch Wissen das Nichtwissen aufgehoben hat, der doch Vernichtung der weltlichen Einflüsse leidlos und aller Verzweiflung ledig geworden. Wie könnten sie ihn belästigen? Den energisch Entschlossenen, immer beständig in seinem Bemühen, der Nibbana zustrebt. Wie könnten sie ihn belästigen? Samyutta Nikaya 9, 2. Der Dhamma, ihr Bhikkhus, ist von mir wohl verkündet, dargelegt, erschlossen, offenbart und entschleiert worden. Nachdem aber der Damaso von mir wohl verkündet, dargelegt, erschlossen, offenbart und entschleiert wurde, da ist es angemessen, wenn ein Sohn aus gutem Hause, der sich aus Vertrauen von der Welt abgewandt hat, entsprechend Energie aufbringt. Mag auch nur Haut und Zähnen und Knochen übrig bleiben und im Körper Fleisch und Blut mir vertrocknen, bis ich das, was doch eines Mannes Mut, eines Mannes Energie, eines Mannes Entschlossenheit erreichbar ist, erreicht habe, wird meine Energie Bestand haben. Bikus, der Faule verweilt im Leiden, befleckt von üblen, unheilsamen Zuständen, und groß ist das persönliche Wohl, das er vernachlässigt. Der Energische aber, ihr Bikus, lebt glücklich, frei von üblen, unheilsamen Zuständen, und groß ist das persönliche Wohl, das er erlangt. Nicht ist einem Niedrigen die Erreichung des Höchsten möglich, aber einem Hohen ist die Erreichung des Höchsten möglich. Dem Besten der Milch, der Sahne gleich, ist dieser heilige Wandel, solange der Meister leibhaftig vor Augen steht. Darum, ihr Bikus, wendet Energie auf zur Erreichung des Nicht-Erreichten, zur Verwirklichung des Nicht-Verwirklichten, mit dem Gedanken, auf diese Weise wird unser Fortgang in den Orden nicht unfruchtbar sein, sondern Frucht und Ergebnis bringen. Und wenn wir Kleidung, Nahrung, Wohnung und Arznei verwenden, welche uns gespendet wurden, werden diese Wohltaten auch für die Spender reiche Frucht und reichen Segen tragen. Ihr Bikus, hat man das eigene Wohl im Auge, so ist es ausreichend, unermüdlich dem Ziel zuzustreben. Hat man das Wohl der anderen im Auge, so ist es ausreichend, unermüdlich dem Ziel zuzustreben. Hat man das Wohl beider im Auge, so ist es ausreichend, unermüdlich dem Ziel zuzustreben. Samyutta Nikaya 12, 22. Der sehr beliebte Spruch, der Weg ist das Ziel, lässt sich mit dieser ganz klaren Zielorientierung, die in den Sutten immer wieder deutlich wird, wohl kaum in Einklang bringen. Ganz im Gegenteil. Bei denjenigen Erscheinungen, von denen du weißt, dass sie zu Gier führen und nicht zur Abwendung von der Gier, dass sie zur Bindung an den Daseinskreislauf führen und nicht zur Loslösung, dass sie zur Aufschichtung führen und nicht zur Abschichtung des Werdeseins, dass sie zur Unbescheidenheit führen und nicht zur Bescheidenheit, zur Ungenügsamkeit und nicht zur Genügsamkeit, zur Geselligkeit und nicht zur Abgeschiedenheit, zur Trägheit und nicht zur Willenskraft, dass sie zu Unterstützungsschwierigkeiten führen und nicht zu leichter Unterstützbarkeit. Da magst du als sicher annehmen, dass dies nicht die Lehre ist, nicht die Zucht, nicht die Weisung des Meisters. Anguttara Nikaya 8, 53. Natürlich sind bei Aussagen wie diesen die Faktoren Zeit, Ort und Menschen von ganz entscheidender Bedeutung, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Mancher braucht den Ansporn, einem anderen fehlt das Gleichmaß und der Dritte leidet unter Selbstüberschätzung. Der Buddha findet bei jedem die richtigen Worte. Anuruddha, während ich umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, nahm ich sowohl Licht als auch eine Schauung von Formen wahr. Kurz danach verschwanden das Licht und die Schauung der Formen. Ich dachte, was ist der Grund und die Bedingung dafür, dass das Licht und die Schauung der Formen verschwunden sind? Dann erwog ich Folgendes. Ein Übermaß an Energie erschien in mir, und wegen des Übermaßes an Energie sank meine Konzentration dahin. Als meine Konzentration dahin sank, verschwanden das Licht und die Schauung der Formen. Angenommen, ein Mann würde eine Wachtel fest mit beiden Händen packen. Sie würde auf der Stelle sterben. Genauso erschien ein Übermaß an Energie mir und wegen des Übermaßes an Energie sank meine Konzentration dahin. Als meine Konzentration dahin sank, verschwanden das Licht und die Schauung der Formen. Ich erwog. Ich werde mich so verhalten, dass weder Zweifel noch Unaufmerksamkeit noch Trägheit und Mattheit, noch Furcht, noch freudige Erregung, noch Tadelnswertes, noch ein Übermaß an Energie in mir wieder erscheinen werden. Anuruddha, Während ich umsichtig, eifrig und entschlossen walte, nahm ich sowohl Licht als auch eine Schauung von Formen wahr. Kurz danach verschwanden das Licht und die Schauung der Formen. Ich dachte, was ist der Grund und die Bedingung dafür, dass das Licht und die Schauung der Formen verschwunden sind? Dann erwog ich Folgendes. Ein Mangel an Energie erschien in mir und wegen des Mangels an Energie sank meine Konzentration dahin. Als meine Konzentration dahin sank, verschwanden das Licht und die Schauung von Formen. Angenommen, ein Mann würde eine Wachtel zu locker festhalten. Sie würde ihm aus den Händen davonfliegen. Genauso erschien ein Mangel an Energie mir und wegen des Mangels an Energie sank meine Konzentration dahin. Als meine Konzentration dahin sank, verschwanden das Licht und die Schauung der Formen. Ich erwog. Ich werde mich so verhalten, dass weder Zweifel noch Unaufmerksamkeit, noch Trägheit und Mattheit, noch Furcht, noch freudige Erregung, noch Tadelnswertes, noch ein Übermaß an Energie, noch ein Mangel an Energie in mir wieder erscheinen werden. Majjhima Nikaya 128. So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene auf der Geierspitze bei Rajagaha. Zu jener Zeit aber lebte der ehrwürdige Sona im kalten Walde bei Rajagaha. Während nun der ehrwürdige Sona einsam und abgesondert verweilte, stieg ihm im Geiste folgende Erwägung auf. Von denen unter den Jüngern des Erhabenen, die voller Eifer verharren, bin ich einer. Dennoch aber findet mein Herz nicht die haftlose Befreiung von den Trieben. Nur besitzt ja meine Familie großen Reichtum und man kann ja seine Schätze genießen und dabei gute Werke tun. So will ich denn lieber die Schulung aufgeben, zum niederen Weltleben zurückkehren, meinen Besitz genießen und gute Werke tun. Der Erhabene aber erkannte in seinem Geiste die Gedanken des ehrwürdigen Sona. Und so schnell wie ein starker Mann den gebeugten Arm ausstreckt oder den gestreckten Arm beugt, verschwand der Erhabene von der Geierspitze und erschien im kalten Walde vor dem ehrwürdigen Sona. Der Erhabene nahm auf dem bereitstehenden Sitze Platz und auch der ehrwürdige Sona setzte sich nach ehrfurchtsvoller Begrüßung des Erhabenen zur Seite nieder. Und der Erhabene sprach zu ihm also, »Ist dir nicht Sona, als du einsam und abgesondert verweiltest, diese Erwägung im Geiste aufgestiegen?« Von denen unter den Jüngern des Erhabenen und so weiter. So will ich denn lieber die Schulung aufgeben, ins niedere Weltleben zurückkehren, meinen Besitz genießen und gute Werke tun? So ist es, Herr. Sag, Sona, du hattest dich doch wohl früher, als du noch im Hause lebtest, auf den Saitenklang im Lautenspiel verstanden? Ja, Herr. Sag, Sona, wenn die Saiten deiner Laute zu straff gespannt waren, gab dann wohl deine Laute einen vollen Klang und war sie zu gebrauchen? Nein, Herr. Wenn nun aber die Saiten deiner Laute zu schlaff gespannt waren, gab da wohl deine Laute einen vollen Klang und war sie zu gebrauchen? Nein, o Herr. Wenn nun aber, Sona, die Saiten deiner Laute weder zu straff noch zu lose gespannt, sondern auf mittlere Tonhöhe abgestimmt waren, gab dann wohl deine Laute einen vollen Klang und war sie zu gebrauchen? Ja, Herr. Ebenso auch Sona führt allzu straffe Anspannung der Willenskraft zur Aufregung, allzu schlaffe Anspannung aber zur Trägheit. Darum, Sona, halte dich an ein Ebenmaß deiner Willenskraft. Erwirb dir ein Ebenmaß deiner Fähigkeiten und so strebe dann nach dem Ziel. Ja, Herr, erwiderte der ehrwürdige Sona dem Erhabenen. Und der Erhabene, nachdem er dem ehrwürdigen Sona diese Ermahnung gegeben hatte, verschwand aus dem kalten Walde und trat auf der Geierspitze wieder in Erscheinung. Der ehrwürdige Sona aber hielt sich in der Folgezeit an das Ebenmaß seiner Willenskraft, erwarb sich ein Ebenmaß seiner Fähigkeiten und so strebte er nach dem Ziele. Einsam, abgesondert, unermüdlich, eifrig und entschlossen verweilend, gewann dann der ehrwürdige Sona nach gar nicht langer Zeit jenes höchste Ziel des Reinheitslebens. Dem zuliebe edle Jünglinge gänzlich von Hause fort in die Hauslosigkeit ziehen Und er erkannte und verwirklichte es für sich selber. Und er wusste, versiegt ist die Wiedergeburt, erfüllt der heilige Wandel, vollendet ist das Werk, getan ist, was zu tun war. Nichts weiteres mehr nach diesem hier. So war der ehrwürdige Suna einer der Heiligen geworden. Anguttara Nikaya 6, 55. Und der ehrwürdige Migiya begab sich zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Seitwärts sitzend aber sprach er zum Erhabenen also: Während ich daher nach meinem Almosengang in Chantugama am Ufer des Kimikala-Flusses entlang wanderte, bemerkte ich einen anmutigen, entzückenden Mangohain, und ihn erblickend dachte ich, gar anmutig und entzückend wahrlich ist dieser Mangohain. Fürwahr, der rechte Ort zum geistigen Kampfe für einen strebenden, edlen Jüngling. Wenn es mir der Erhabene erlaubt, will ich zu diesem Mangohain zurückkehren. Auf diese Worte sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Migiya: Warte noch, Migiya, wir sind hier ganz allein. Möge erst noch ein anderer Bhikkhu kommen. Und zum zweiten Male wandte sich der ehrwürdige Migiya an den Erhabenen. Nicht hat ja der Erhabene noch irgend weiteres zu erwirken oder Erwirktes zu entfalten. Ich aber habe noch weiteres zu erwirken und Erwirktes zu entfalten. Wenn es mir der Erhabene erlaubt, so möge ich mich zu jenem Mangohain begeben zum geistigen Kampfe. Warte noch, Migiya, wir sind hier ganz allein. Möge erst noch ein anderer Bhikkhu kommen. Und zum dritten Male sprach der ehrwürdige Migiya zum Erhabenen. Nicht hat ja der Erhabene irgend weiteres zu erwirken oder Erwirktes zu entfalten. Und so weiter. Was soll ich dir da noch weiter erwidern, der du vom Kämpfen redest? Wie ist dir also Migiya beliebt? Und der ehrwürdige Migiya erhob sich von seinem Sitze, begrüßte den Erhabenen ehrfurchtsvoll, und ihm die Rechte zukehrend, entfernte er sich und begab sich zu jenem Mangohain. Dort angelangt, ging er tief in den Mangohain hinein und setzte sich am Fuße eines Baumes nieder, um dort den Tag zu verbringen. Während aber der ehrwürdige Migiya in diesem Mangohaine verweilte, da traten häufig drei üble, unheilsame Gedanken an ihn heran, nämlich Gedanken der Sinnlichkeit, des Hasses und des Schädigens. Da dachte der ehrwürdige Migiya: Wahrlich sonderbar ist es doch, erstaunlich ist es doch, dass mir, der ich voller Vertrauen vom Hause in die Hauslosigkeit gezogen bin, noch diese drei üblen, unheilsamen Gedanken anhaften. Und der ehrwürdige Migiya begab sich zum Erhabenen und sprach: Während ich daher in jenem Mangohaine weilte, da traten häufig drei üble, unheilsame Gedanken an mich heran, nämlich Gedanken der Sinnlichkeit, des Hasses und des Schädigens. Da dachte ich, wahrlich sonderbar ist es doch, erstaunlich ist es doch, dass mir, der ich voller Vertrauen vom Hause in die Hauslosigkeit gezogen bin, noch diese drei üblen, unheilsamen Gedanken anhaften. Fünf Dinge, Migiya, führen die noch nicht völlig reife Gemütserlösung zur völligen Reife. Welche fünf? Da, Migiya, besitzt der Bhikkhu edle Freunde, edle Gefährten, edle Genossen. Dies, Migiya, ist die erste Bedingung, welche die noch nicht völlig reife Gemütserlösung zur völligen Reife führt. Fernerhin, Migiya, ist der Bhikkhu sittenrein und befolgt die Ordenssatzung. Dies, Migiya, ist die zweite Bedingung. Ferner, Migiya, was da jene asketentümlichen, der Erschließung des Geistes förderlichen Gespräche sind, wie Gespräche über Bescheidenheit, Zufriedenheit, Einsamkeit, Abgeschiedenheit, Willenskraft, Sittlichkeit, Sammlung, Weisheit, Befreiung und den Erkenntnisblick der Befreiung. Solche Gespräche werden ihm nach Wunsch ohne Mühe und Schwierigkeit zuteil. Das, Migiya, ist die dritte Bedingung. Fernerhin, Migiya, da setzt der Bhikkhu seine Willenskraft ein, um die unheilsamen Dinge zu überwinden und die heilsamen Dinge zu erwecken. Er ist standhaft, von gestellter Kraft, nicht nachlässig im Guten. Das, Migiya, ist die vierte Bedingung. Fernerhin, Migiya, ist der Bhikkhu weise. Er ist ausgerüstet mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, die edel ist, durchdringend und zur völligen Leidensvernichtung führt. Bei dem Bhikkhu aber, Bhigya, der edle Freunde besitzt, edle Gefährten, edle Genossen, steht zu erwarten, dass er sittenrein sein wird, ein Befolger der Ordenssatzung, dass ihm jene asketentümlichen, der Erschließung des Geistes förderlichen Gespräche zuteil werden, dass er seine Willenskraft einsetzen wird, um die unheilsamen Dinge zu überwinden und die heilsamen Dinge zu erwecken, dass er weise sein wird, ausgerüstet mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, die edel ist, durchdringend und zur völligen Leidensvernichtung führt. Ist nun aber Migia, der Bhikkhu, in diesen fünf Dingen gefestigt, so hat er außerdem noch vier weitere Dinge zu entfalten. Die Vorstellung von der Unreinheit des Körpers hat er zu entfalten, zur Überwindung des Begehrens. Die Güte hat er zu entfalten, zur Überwindung des Hasses. Die Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmung hat er zu entfalten, zum Abschneiden der Gedanken. Die Vorstellung der Vergänglichkeit hat er zu entfalten, zur Ausrottung des Ich-Dünkels. Bei der Vorstellung der Vergänglichkeit, nämlich Migya, festigt sich im Bhikkhu die Vorstellung der Ichlosigkeit. Mit der Ichlosigkeit gewahr, erreicht er die Ausrottung des Ich-Dünkels und gewinnt noch bei Lebzeiten das Nibbana. Anguttara Nikaya 9, 3. Erst wenn Virya sicher auf der Grundlage von Sila stehend, im Verbund mit seinen Dhammakameraden Indriya, Vertrauen, Sammlung, Achtsamkeit und Wissen auftritt und von Scham und Scheu, Hiri Otapa, begleitet wird, besteht das zur eigenständigen Übung nötige Selbstvertrauen. Fünf Eigenschaften ihr Bhikkhus bewirken Selbstvertrauen im Schulungstüchtigen. Welche fünf? Da ist der Bhikkhu vertrauensvoll, sittenrein, wissensreich, willensstark und weise. Was da in einem Vertrauenslosen an innerer Unsicherheit besteht, solche innere Unsicherheit gibt es nicht beim Vertrauensvollen. Daher ist dies eine Eigenschaft, die Selbstvertrauen bewirkt im Schulungstüchtigen. Was da in einem Sittenlosen an innerer Unsicherheit besteht, solche innere Unsicherheit gibt es nicht beim Sittenreinen. Daher ist dies eine Eigenschaft, die Selbstvertrauen bewirkt im Schulungstüchtigen. Was da in einem Unwissenden an innerer Unsicherheit besteht, solche innere Unsicherheit gibt es nicht beim Wissensreichen. Daher ist dies eine Eigenschaft, die Selbstvertrauen bewirkt im Schulungstüchtigen. Was da in einem Trägen an innerer Unsicherheit besteht, solche innere Unsicherheit gibt es nicht beim Willenskräftigen. Daher ist dies eine Eigenschaft, die Selbstvertrauen bewirkt im Schulungstüchtigen. Was da im Weisheitslosen an innerer Unsicherheit besteht, solche innere Unsicherheit gibt es nicht im Weisen. Daher ist dies eine Eigenschaft, die Selbstvertrauen bewirkt im Schulungstüchtigen. Anguttara Nikaya 10, 101. Wer immerher Vertrauen hat zu heilsamen Zuständen, Schamempfinden, Scheu vor Verfehlungen, Tatkraft und Weisheit, bei dem ist bei Nacht und bei Tag Zunahme an Heilsamen zu erwarten, kein Schwinden. Das ist gerade so, Herr, wie in der lichten Monatshälfte der Mond jede Nacht und jeden Tag die Vergehen an Schönheit zunimmt, an Rundung zunimmt, an Glanz zunimmt, an Höhe und Breite zunimmt. Ganz ebenso her ist ja bei dem, der Vertrauen hat zu heilsamen Zuständen, Schamempfinden, Scheu vor Verfehlungen, Tatkraft und Weisheit, bei Nacht und bei Tag Zunahme an Heilsamen zu erwarten, kein Schwinden. Samyutta Nikaya 16, 7. Nichtwissen ist das Haupt, versteh dies wohl. Und Wissen ist das Spalten dieses Haupts. Wissensbegleiter sind Vertrauen und die Sammlung, Achtsamkeit und willensstarke Tatkraft. Sutta Nipata 1026. Wäre der Sariputta als edler Jünger beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, voll Zuversicht ist, kann ja wohl am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken oder zweifeln? Wer daher als edler Schüler beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, voll Zuversicht ist, der kann nicht mehr am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken und zweifeln. Denn vom vertrauenden edlen Schüler her ist zu erwarten, dass er Tatkraft einsetzen wird, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame Dinge zu erringen. Er hält stark und standhaft aus, gibt bei heilsamen Dingen die Aufgabe nicht auf. Was Herr dessen Tatkraft ist, das ist seine Fähigkeit der Tatkraft. Vom vertrauenden edlen Schüler her, der Tatkraft einsetzt, ist zu erwarten, dass er achtsam sein wird, mit höchster Geistesgegenwart begabt. Was da einst getan, einst gesagt wurde, daran denkt er, daran erinnert er sich. Was Herr dessen Achtsamkeit ist, das ist seine Fähigkeit der Achtsamkeit. Vom vertrauenden edlen Schüler her, der Tatkraft einsetzt und Achtsamkeit gegenwärtig hat, ist zu erwarten, dass er, das Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt machend, Einigung erlangen wird, die Einheit des Herzens. Was Herr dessen Einigung ist, das ist seine Fähigkeit zur Einigkeit. Vom vertrauenden edlen Schüler her, der Tatkraft einsetzt und dessen Achtsamkeit gegenwärtig und dessen Herz einig ist zu erwarten, dass er weise erkennen wird. Anfanglos ist das Wandelsein, ein erster Anfang der vom Nichtwissen gehemmten Wesen, die vom Durst gefesselt, dahintreiben und umherkreisen, ist nicht zu erkennen. Die restlose Entreizung und Auflösung des Nichtwissens, dieser verkörperten Finsternis. Das ist die Stätte der Ruhe, das ist die erlesene Stätte, nämlich die Beruhigung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Bezüge, Nibbana. Was Herr, dessen Weisheit ist, das ist seine Fähigkeit der Weisheit. Dem edlen Schüler, der derart kämpft und kämpft, derart achtsam und achtsam war, derart sich einigt und einigt, derart weise erkennt und erkennt, gewinnt höchstes Vertrauen. Jene Dinge, die ich vorher nur gehört habe, die habe ich jetzt leibhaftig erfahren und verweile darin. Ich sehe sie mit durchbohrender Weisheit. Was Herr, dessen Vertrauen ist, das ist seine Fähigkeit des Vertrauens. Recht so, Sariputto. Wer da, Sariputto, als edler Schüler beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, voll Zuversicht ist, der kann nicht mehr am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken und zweifeln. Vom vertrauenden edlen Schüler Sariputto ist zu erwarten, dass er die 5 Heilsfähigkeiten derart erwerben wird. Samyutta Nikaya 48, 50. Gründliche und regelmäßige Selbstprüfung ist bei der Entwicklung der Heilsfähigkeiten und der ihnen entgegenstehenden Hemmungen unabdingbar. Wenn da ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu mit der Geistesbeschaffenheit anderer nicht vertraut ist, so hat er danach zu streben, mit der Beschaffenheit seines eigenen Geistes vertraut zu werden. Wie aber, ihr Bhikkhus, ist der Bhikkhus mit der Beschaffenheit seines eigenen Geistes vertraut? Gleich wie, ihr Bhikkhus, wenn da eine Frau oder ein Mann, jung, jugendlich und schmuckliebend, in einem reinen hellen Spiegel oder einem Gefäße mit klarem Wasser, das Antlitz betrachtend, darin Staub oder Schmutz bemerkt und sich dann bemüht, diesen Staub oder Schmutz zu entfernen, und wenn er darin keinen Staub und Schmutz bemerkt, er dann vergnügt ist und sein Wunsch befriedigt. Wohl mir, rein ich. Ebenso auch ihr Bhikkhus ist für den Bhikkhu die Selbstprüfung hinsichtlich heilsamer Eigenschaften von großer Wichtigkeit. Bin ich wohl häufig voller Gier oder bin ich häufig gierlos? Bin ich wohl häufig gehässigen Geistes oder bin ich häufig hasslosen Geistes? Bin ich häufig von Starrheit und Müdigkeit befallen, oder bin ich häufig frei von Starrheit und Müdigkeit? Bin ich häufig aufgeregt, oder bin ich häufig von Aufregung frei? Bin ich häufig voller Zweifel, oder bin ich häufig von Zweifeln frei? Bin ich häufig zornig, oder bin ich häufig frei von Zorn? Ist mein Geist häufig befleckt von den Leidenschaften oder ist mein Geist häufig unbefleckt? Ist wohl mein Körper und Geist häufig in beklommener Spannung oder ist er häufig davon frei? Bin ich häufig träge oder häufig voller Energie? Bin ich häufig ohne geistige Sammlung oder bin ich häufig geistig gesammelt? Erkennt nun der Bhikkhu bei seiner Selbstprüfung, dass er häufig voll Gier ist, voll gehässiger Gesinnung, starr und müde, aufgeregt, zweiflerisch, zornig, befleckten Geistes, körperlich und geistig beklommen und gespannt, träge und ungesammelt? So hat eben jener Bhikkhu zur Überwindung dieser üblen, unheilsamen Dinge äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Besonnenheit einzusetzen. Erkennt aber der Bhikkhu bei seiner Selbstprüfung, dass er häufig gierfrei ist, ohne gehässige Gesinnung, frei von Starrheit und Müdigkeit, ohne Aufregung, ohne Zweifel, ohne Zorn, unbefleckten Geistes, körperlich und geistig frei von Beklommenheit und Spannung, energisch und gesammelt. So hat ihm jener Bhikkhu in diesen heilsamen Eigenschaften gefestigt, weiterhin nach Versiegung aller Triebe zu streben. Anguttara Nikaya 10, 51. Natürlich wird Virya Parami nicht als Selbstzweck kultiviert, sondern zum Wohle aller Wesen eingesetzt. Zuallererst muss man sich bemühen, den Entschluss zu verdienstreichem Tun in die Tat umzusetzen. Dann muss dieser Entschluss aufrechterhalten werden und schließlich wird man beim Dienst am Nächsten immer wieder mit Schwierigkeiten und Hindernissen konfrontiert, die es entschlossen und tatkräftig zu überwinden gilt. Die Energie, die nötig ist, um unsere selbstsüchtigen Interessen zu verfolgen und unsere Wünsche zu erfüllen, wird leicht aufgebracht. Zumindest kommt es uns so vor, und wir beschönigen und verniedlichen die Anstrengungen gerne, die allein dafür nötig sind, um unsere sinnlichen Gelüste zu befriedigen. Viel schwerer scheint es uns, Ziele zu verfolgen, die unseren weltlichen Neigungen entgegenstehen. Aber wie das Sprichwort sagt, ohne Schweiß kein Preis. Und welcher Preis uns am Ende des Heilsweges erwartet? Im Mahajanaka-Chataka verlässt Mahajanaka seine Mutter und geht auf ein Schiff, um in einem entfernten Land Handel zu treiben. Während der Reise kommt es zu einem großen Sturm und das Schiff beginnt zu sinken. Mahajanaka isst sich noch einmal satt und wickelt sich in ölgetränkte Tücher. So gelingt es ihm, sich über Wasser zu halten, als das Schiff schließlich gesunken ist. Trotz seiner aussichtslosen Lage gibt er nicht auf und schwimmt 7 Tage lang im Ozean. Manimekhala, ein Deva, der ihn verwundert beobachtet hatte, stellt ihm schließlich die Frage, wieso schwimmst du seit 7 Tagen, wo du doch kein Land siehst? Wieso gibst du nicht auf? Mahajanaka antwortet ihm, Ausdauer ist immer nützlich. Auch wenn ich jetzt noch kein Land sehe, so werde ich doch weiter schwimmen, bis ich das Ufer erreicht habe. Manimekhala sagte darauf, der Ozean ist riesig. Auch wenn du dich noch so anstrengst, wirst du das Ufer nicht erreichen. Eher wirst du sterben. Mahajanaka erwiderte, wer sich bemüht, wird nicht getadelt, weil er seine Pflicht aufs Äußerste erfüllt, auch wenn er im Laufe seiner Anstrengungen sterben sollte. Manimekhala fragte weiter, sich anzustrengen, ohne das Ziel vor Augen zu haben, ist schwierig und lebensgefährlich. Was soll an Ausdauer gut sein? Mahajanaka sagte, auch wenn man nicht sicher ist, dass man Erfolg haben wird, sollte man sich anstrengen. Denn wenn man aufgibt und das Streben sein lässt, wird man die Konsequenzen der Faulheit erleiden müssen und das erwünschte Ziel nie erreichen. Man braucht Ausdauer, auch wenn man möglicherweise keinen Erfolg hat. Weil ich weitergemacht habe, ohne in meinem Entschluss schwanken zu werden, habe ich bis jetzt überlebt, während die anderen alle umgekommen sind. Ich werde bis zum letzten Quäntchen meiner Kraft versuchen, das Ufer zu erreichen. Nachdem er das vernommen hatte, lobte Manimekhala seine Standhaftigkeit und trug ihn ans Ufer nach Mithila. Um dem Ozean des Samsara zu entrinnen, bedürfen wir derselben Entschlossenheit, desselben Gefühls der Dringlichkeit und derselben Einsatzbereitschaft wie Mahajanaka. Durch das Vertrauen kreuzt man diese Flut, durch Unermüdlichkeit den Ozean. Durch Tatkraft überwindet man das Leid, durch Weisheit wird geläutert man. Sutta Nipata 184. Das hört sich für die Mitglieder der Spaßgesellschaft viel zu anstrengend an. Viel lieber würden wir einfach aufgeben und uns in die Tiefe sinken lassen, unseren Trieben folgen und uns im Samsara gemütlich einrichten. Immer wieder suchen und finden wir Ausreden, um uns davor zu drücken, unsere Pflicht, vom Leiden frei zu werden, zu tun. Das zeigt aber nur, dass wir uns der Gefahr, in der wir schweben, nicht wirklich bewusst sind. Die folgende Lehrrede macht uns mittels eindrücklicher Gleichnisse unsere prekäre Situation deutlich und zeigt uns die Notwendigkeit und Möglichkeit des Entrinnens daraus. Gleich wie ihr Bhikkhus, wenn da vier Schlangen wären, von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, und es käme ein Mann daher, der zu leben und nicht zu sterben wünscht, der Wohl wünscht und Wehe verabscheut. Da würde man zu ihm sagen, diese vier Schlangen, lieber Mann, von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, müssen von Zeit zu Zeit aufgehoben werden, müssen von Zeit zu Zeit gebadet werden, müssen von Zeit zu Zeit gefüttert werden, müssen von Zeit zu Zeit gebettet werden. Wenn aber, lieber Mann, die eine oder andere dieser vier Schlangen von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift zornig wird, dann wirst du, lieber Mann, den Tod erleiden oder tödlichen Schmerz. Was du, lieber Mann, tun willst, das tue. Da nun, ihr Bhikkhus, würde der Mann erschrocken über die vier Schlangen von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift hierhin und dorthin laufen. Da würde man also zu ihm sagen, lieber Mann, das sind fünf mörderische Feinde, die dir Schritt für Schritt nachfolgen im Gedanken. Wo immer wir dich sehen, werden wir dir das Leben rauben. Was du, lieber Mann, tun willst, das tue. Da nun, ihr Bhikkhus, würde der Mann, erschrocken über die vier Schlangen von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, erschrocken über die fünf mörderischen Feinde hierhin und dorthin laufen. Da würde man also zu ihm sagen, lieber Mann, dieser sechste Raubmörder folgt dir mit gezücktem Schwert, Schritt für Schritt nach im Gedanken, wo immer ich dich sehen werde, werde ich dir das Haupt abschlagen. Was du, lieber Mann, tun willst, das tue. Da nun, ihr Bhikkhus, würde der Mann erschrocken über die vier Schlangen von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, erschrocken über die fünf mörderischen Feinde, erschrocken über den sechsten Raubmörder mit gezücktem Schwert hierhin und dorthin laufen, bis er ein leeres Dorf erblicken würde. Welches Haus er aber betreten würde, er würde ein unbewohntes Haus betreten, ein ödes Haus betreten, ein leeres Haus betreten. Welches Gefäß er auch anfassen würde, er würde ein ödes Gefäß anfassen, würde ein leeres Gefäß anfassen. Da würde man also zu ihm sprechen. Lieber Mann, Räuber, die Dörfer plündern, werden dies leere Dorf noch heimsuchen. Was du, lieber Mann, tun willst, das tue. Da nun, ihr Bhikkhus, würde dieser Mann, erschrocken über die vier Schlangen von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, erschrocken über die fünf mörderischen Feinde, erschrocken über den sechsten Raubmörder mit gezücktem Schwert, erschrocken über die Räuber, die Dörfer plündern, hierhin und dorthin laufen. Er würde nun ein großes Gewässer sehen, das diesseitige Ufer voller Schrecken und Gefahren, das jenseitige Ufer sicher und gefahrlos. Aber es gäbe kein Boot zum Übersetzen und keine Brücke, um von dieser Seite auf die andere zu gehen. Da nun, ihr Bhikkhus, würde dieser Mann denken. Da ist dieses große Gewässer, das diesseitige Ufer voller Schrecken und Gefahren, das jenseitige Ufer sicher und gefahrlos. Aber es gibt kein Boot zum Übersetzen und keine Brücke, um von hier nach dort zu kommen. Wie wäre es, wenn ich Gras und Stöcke, Zweige und Laub sammeln, zu einem Floß zusammenbinden und mit Händen und Füßen mich mühend heil an das andere Ufer gelangen würde? Da nun würde dieser Mann, ihr Bhikkhus, Gras und Stöcke, Zweige und Laub sammeln, ein Floß zusammenbinden und mit Händen und Füßen sich mühend heil an das andere Ufer gelangen. Nachdem er das andere Ufer erreicht, steht er als Brahmane auf festem Boden. Ein Gleichnis, ihr Bhikkhus, habe ich euch gegeben, um den Sinn zu verstehen. Dies nun ist der Sinn. Die vier Schlangen von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung der vier Hauptstoffe, der Erdart, Wasserart, Feuerart, Luftart. Die fünf mörderischen Feinde, ihr Bhikkhus, das ist eine Bezeichnung der fünf Faktoren des Ergreifens, nämlich das Ergreifen des Faktors Form, das Ergreifen des Faktors Gefühl, das Ergreifen des Faktors Wahrnehmung, das Ergreifen des Faktors Gestaltungen, das Ergreifen des Faktors Bewusstsein. Der sechste, der Raubmörder mit gezücktem Schwert, das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung für lustvolles Erfreuen. Das leere Dorf, ihr Bhikkhus, ist eine Bezeichnung der sechs inneren Gebiete. Untersucht man, ihr Bhikkhus, weise, erfahren, klug, das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, den Körper, den Geist, dann erscheinen sie verlassen, erscheinen öde, erscheinen leer. Die Räuber, die Dörfer plündern, das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung der sechs äußeren Gebiete. Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist werden geschlagen von den angenehmen und unangenehmen Formen, Tönen, Düften, Säften, Gegenständen und Dingen. Das große Gewässer, ihr Bhikkhus, das ist eine Bezeichnung der vier Fluten. Die Flut der Sinnlichkeit, die Flut des Daseins, die Flut der Ansichten, die Flut des Unwissens. Das diesseitige Ufer voller Schrecken und Gefahren, das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung für die Persönlichkeit. Das jenseitige Ufer, das sichere und gefahrlose, das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung für Nibbana. Das Floß, ihr Bhikkhus, ist eine Bezeichnung für den edlen achtfältigen Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Das Mühen mit den Händen und Füßen, das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung für den Einsatz der Tatkraft. Nachdem er hinübergelangt ist, steht der Brahmane auf festem Boden. Das ist, ihr Bhikkhus, eine Bezeichnung für den Heiligen. Samyutta Nikaya 35, 238. Wie lange und anhaltend teilweise die Übung in manchen Fällen aufrechterhalten und mühselig ertragen werden muss, um zum Erfolg zu führen, verdeutlichen diese zwei Verse aus den Liedern der Mönche und Nonnen. Durch volle 25 Jahre, solange ich wandre, heimatlos, so lange fand ich keine Rast. Im Herzen keine Ruhe je. Theragata 405, 69. Den Geistesfrieden fand ich nicht, geschürt von wilder Sinnensucht. Die Hände rang ich rastlos, ach, und ging zur Klause klagend hin. Theragata 67, 8. Diese Standhaftigkeit ist nur im Vertrauen auf Buddha Dhamma Sangha und mit der weisen Erkenntnis der Dringlichkeit des Entkommens aus Samsara möglich. Die Kommentare empfehlen folgende Reflexionen, Übungen und Verhaltensweisen, um Virya zu erzeugen, zu stärken und zu stabilisieren. In entsprechend angepasster Form sind diese auch auf alle anderen Parami anwendbar. Reflexion über die Gefahren mangelnder Energie, die den Übenden in die Masse des Leidens zurückfallen lässt und ihn dazu verdammt, Leid endlos immer und immer wieder zu erfahren. Das wird die Gefahr des Samsara-Sehen genannt. Reflexion über die Vorteile der Energie. Habe ich Virya perfektioniert, werde ich vom Leiden frei sein. So zu reflektieren erzeugt festen Vorsatz. Reflexion über den vom Buddha gezeigten Weg. Dieser Weg ist der beste, Es gibt keinen anderen, und wenn doch, kann er nicht besser sein. Reflexion über die Verschuldung. Jemand, der Dhamma intensiv übt, besonders ein Bhikkhu, kann nicht selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Er ist von anderen abhängig, um die vier lebensnotwendigen Dinge zu erhalten. Deshalb ist er verschuldet und wird diese Schuld nur abtragen können, wenn seine Übung von Erfolg gekrönt wird. Wenn er so reflektiert, wird sofort Energie in ihm aufsteigen. Reflexion über Buddha als den Lehrer. Ich habe den besten Lehrer der Welt. Ich sollte ihn und das von ihm gelehrte Dhamma, das gleichermaßen makellos und das Beste ist, hochhalten und ehren. Ich muss ihm ernsthaft nachfolgen. Reflexion darüber, Erbe des Dhamma zu sein. Es ist in der Tat ein großes Glück, Erbe eines derart ausgezeichneten Dhamma-Lehrers zu sein. Da es keine wertvollere Erbschaft geben kann, was sollte man sonst anstreben? Durch diese Reflexion wird man die Übung wertschätzen lernen. Übung der Wahrnehmung von Licht. Dabei macht der Übende den Geist klar und hell, als wäre er in Sonnenschein gebadet, auch wenn die Augen geschlossen sind oder es stockdunkle Nacht ist. Vorher schon mit dem Lichtcasino geübt zu haben, ist dabei eine große Hilfe. Diese Übung wirkt der Mattheit direkt entgegen. Der Geist wird nicht stumpf und lethargisch, sondern zum Üben ermuntert. Vermeiden von faulen Menschen und allem, was zur Faulheit verleitet. Gemeinschaft mit eifrigen Menschen und den Eifer fördernden Umständen. Beständige Reflexion über die verschiedenen Vorzüge der Energie. Langfristige Entwicklung des Energiegeladenseins als Gewohnheit. Auch wenn man nur auf rechtschaffene Weise seinen Lebensunterhalt bestreiten will, benötigt man Virya. Umso mehr, wenn man im weltlichen Leben etwas erreichen will. Die unendlich wertvollere Ausbildung der Parami ist noch anspruchsvoller. Und dass das höchste Ziel höchsten Einsatz verlangt, sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Ist zu manchem Freizeitbuddhisten aber gar nicht recht. Da kann man noch so oft die Bodhisattva-Gelübde ablegen. Solange man die Trägheit nicht hinter sich gelassen hat, wird man weder sich selbst noch andere befreien. Damit soll nun nicht für ein heroisches Stahlgrau in der Übung geworben werden, sondern dem aufrichtigen Bemühen um den mittleren Weg in der eigenen Gangart. Jeder ist anders und muss mit dem arbeiten, was er hat. Die Erwachungsfaktoren, Bhujanga, weisen uns hier den richtigen Weg. Achtsame Selbstbeobachtung, Sati, und Erforschung der Wahrheit, Dhammavijaya, zeigen uns, was wir zu tun haben. Dieses Verständnis lässt in uns den Wunsch wachsen, Heilsames zu fördern und Unheilsames zum Schwinden zu bringen. Dann bemühen wir uns, Erkanntes in die Tat umzusetzen, Virya, und schreiten alsbald durch die sich einstellenden Erfolge erfreut und beflügelt, Piti, voran. Zunehmend werden wir ruhiger und entspannter, Pasadi, während sich unsere Energien immer mehr auf das Ziel sammeln, Samadhi. Der Welt gegenüber gleichmütig geworden, Upekka, können wir nun mit anstrengungsloser Anstrengung in unverkrampften Kampf den Sieg erringen.